deine Sorgen mächtig haben. Wir lesen dazu drei Verse, 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 7. Jetzt sehe ich da drüben nur durch die Blume. Ihr müsst halt schreien, wenn ihr mitmachen wollt, gell? Da kann man die Blume ein bisschen zurück tun, dass sie dann um sie. Sonst sehe ich nicht, wer schlaft. Da muss ich ein bisschen lauter werden. 1. Petrus 5, 5 bis 7. Petrus schreibt desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Zwei Hauptworte, die hier in diesem kurzen Abschnitt beieinander stehen, offensichtlich eine ganz enge Verbindung haben. Nämlich Demut und Sorgen. Wir verbinden mit dem Begriff Sorgen ganz andere Begriffe. Zum Beispiel, wir haben Sorgen und suchen nach Lösungen. Jede Sorge, jede Befürchtung, alles, was so vor uns steht, das schreit doch nach einer Lösung. Wir sind eine Gesellschaft, wir Menschen überhaupt so angelegt, wir halten im Tiefsten alles für machbar. Sorgen sind dazu da, um überwunden zu werden, Ängste, um abgelöst zu werden, Probleme, um gelöst zu werden. Es gibt große Probleme, ist unbestritten, der Krebs zum Beispiel. Seit Jahrzehnten eine Krankheit, die viele Menschen wegnimmt. Wir sagen, im Grund kommt es nur darauf an, die richtige Medizin zu finden. Darum wird eifrigst geforscht. Und immer wieder kommen da Nachrichten, jetzt ist man wieder ein Stück weiter gekommen. Die Sorge mit dieser Krankheit, die treibt an, dass man das löst. Wir haben das letzte Mal gesprochen von der zunehmenden Gefährdung der Umwelt, wie so vieles nun sichtbar wird, was ausläuft, was Leben unmöglich macht. Aber wir Menschen sind im Tiefsten irgendwie immer noch Optimisten. Da finden riesige Konferenzen statt, um diese ganzen Probleme zu lösen. Die Grünen sagen, das mit der Umwelt ist ein Problem, aber wenn man gute Gesetze machen würde, dann hätte man das im Griff. Die Nöte, die wir persönlich haben, was uns umtreibt, wenn wir nur genügend Geld hätten, dann wäre das auch, wären viele Sorgen erledigt. Sorgen und Lösungen finden dazu. Das ist unser Zusammenhang, in dem wir denken, in dem wir leben, in dem wir handeln. Die Bibel stellt Demut und Sorgen zusammen. Zum Beispiel jetzt, gerade im Bereich der Krankheiten, da gibt es eine ganz neue Entwicklung, wie man dem auf die Spur kommen will, den gesunden Menschen herstellen. Was gibt's da? Es geht in den letzten Wochen immer wieder durch die Zeitung zwei neue Entwicklungen. Klonen, das heißt ja, ich mit meinem ganzen Käse werde nochmal produziert. Das muss nicht unbedingt positiv sein. Das hilft den Krankheiten noch nicht, sondern mich gibt es halt ein zweites Mal. Mit all dem, was ein Übel in mir steckt. Nein, zwei ganz andere Entwicklungen. die Gentechnik. Das ist also möglich. Wir Menschen haben ja bestimmte Anlagen in uns. Für alles, was wir sind, angefangen von der Größe, über die Sprache, die Stimme, was wir an Krankheiten bekommen, ist angelegt in diesen winzigen Reihen, wo die Gene sitzen. Und jetzt sagt man also, wenn man dieses Gen findet, das zum Beispiel früher oder später bei einem Menschen Krebs auslöst und das Gen rausschießt, dann ist ja kein Auslöser mehr da. Dann ist kein Auslöser mehr da. Dann kann also diese Krankheit bei mir nicht mehr ausbrechen. Das wird als großer Fortschritt gepriesen. Was sind die Gefahren dieser Gentechnik? Was sind die Gefahren? Ist mir zu leise. Das ist eine der großen Gefahren. Ich kann ja dann auch bestimmte Gene, die zum Beispiel der herrschenden Klasse nicht passen, auch wegmachen und den Menschen so bilden, wie ich ihn haben will. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ein Gen einsetzen, zum Beispiel ein Staat, der aggressiv ist, setzt ein aggressives Gen ein bei vielen männlichen Säuglingen und hat nachher hervorragende kämpferische Soldaten. Das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber damit man nur die Richtung sieht. Das ist eine der Gefährdungen. Die andere, wir greifen hierin einen Bauplan ein, wo wir gar nicht wissen, was hat das alles für Folgen. Wer weiß denn schon? Da gibt's also jetzt diese Tomaten, die faulen nicht mehr. Die halten also ganz lang. Ob sie schmecken, ist eine andere Frage. Die sind genmanipuliert behandelt. Da ist das Gen, das für Leichtverderblichkeit steht, ist wegmanipuliert, weggenommen. Und jetzt halten die, aber was bewirkt das in uns? Wir haben keinerlei Ahnung, was da auf uns zukommt, wenn wir so in diese Grundstrukturen des Lebens eingreifen. Das wird sich alles erst noch zeigen. Die zweite Entwicklung, die man heute so groß anpreist, da vorne hat es noch Platz, müsst ihr ganz vorlaufen. Freundlich lächeln, da guckt niemand. Was ist die zweite Entwicklung, die es heute gibt? Weltraum mit der Schwerelosigkeit, solche Dinge, ja? Nein, ich meine die sogenannte Embryonenforschung. Da wird also, das hat schon der alte Adenauer gemacht, gell? Der war ja ziemlich alt, als er Bundeskanzler wurde und ist immer älter geworden. Wie alt war denn der, wenn er abtritt ist? Wie viel? Gell, 87 und hat immer frisch ausgesehen. Der hat sich mit Frischzellen behandeln lassen. Das war eine teure Sache. Die hat man damals von Schweinen und was weiß ich gewonnen. Bitte? Von Schafen? Ah, also nicht von der Sau. Gut. Es war sehr, sehr teuer und aufwendig und heute versucht man das aus menschlichen Embryonen. Und nimmt da frische Zellen und setzt sie ein und regt bestimmte Prozesse an. Die große Schwierigkeit bei dem ist natürlich, da wird das Leben im tiefsten verneint. Weil das sind ja lebende Menschen, nur noch nicht ausgewachsen. Da kommt eine ganz, ganz schwierige Entwicklung auf uns zu. Aber wir sind dabei und suchen für alles, was das Leben beschwert, suchen wir Lösungen. Eine der großen Bereiche heute, Lösungen, Kommunikation. Das geht also ruckzuck, dass man alles besser machen kann, schneller, vernetzter. Und damit wird auch alles manipulierbarer. Ich habe immer den Verdacht, erst seit man das Handy kennt, telefoniert man so viel. Ich denke, 90%, was man telefoniert, ist kopfohnädig. Ja? Wenn man es nicht sagen würde, wäre es auch nicht schlimm. Wir Menschen kommen eigentlich ganz schwer zu der Einsicht, es gibt Sorgen, es gibt Probleme, es gibt Nöte und wir können es nicht lösen. Das lassen wir einfach im Tiefsten nicht zu. Wir möchten alles lösen. Wir können es im Tiefsten nicht lösen. Wir sehen es im Augenblick überall. Da hat man diese ganzen Probleme der Ernährung gelöst. Das ist eine gewaltige Sache. Bis vor 100 Jahren haben wir genauso aufs Wetter geguckt, wie unsere indischen Brüder und Schwestern heute geguckt, wird Ernte was oder wird es nicht. Da sind wir genauso abhängig gewesen. Heute ist es überhaupt kein Thema mehr für uns. Gar kein Thema. Wir sind so reichlich versorgt, ja, man muss fast sagen, wir sind weithin überversorgt. Und jetzt plötzlich schlägt das alles zurück. BSE-Krise. Man weiß ja echt nicht mehr, was man essen soll. Das weiß man nicht mehr. Jetzt sind wir ausgewichen auf Hähnchenschlägel und Putenschnitzel. Und jetzt kommen im Fernsehen vermehrt Sendungen, die seien alle mit Antibiotika gespritzt. Alles, dann kriegt man halt keinen Schnupfen mehr. Aber was sonst passiert? Nimmst Antibiotika gleich mit dem Schnitzel zu dir. Also wir sind in einer Entwicklung, da muss man wirklich echt Furcht haben. Furcht haben. Was da alles heute geschieht, ich denke, es gehört tatsächlich zur Nüchternheit. Und es können im Tiefsten nur Menschen erkennen, die durch den Geist der Wahrheit geleitet sind. Im Grunde können wir nichts. Wir sind Ausgelieferte. Und jetzt sind wir beim ersten Begriff. Ich überschreibe, was ist Demut? Was ist Demut? Ganz wörtlich das Niedriggelegte. Im Griechischen zum Beispiel wird das Wort gebraucht für Teppich. Das ist ja niedrig gelegt. Das ist niedrig gelegt. Tiefland. Demut ist also zunächst eine Ortsangabe, keine Haltung. Eine Ortsangabe. Ganz wörtlich übersetzt, der, der auf dem Teppich sitzt. Das ist ein Demütiger. Da ist diese Szene, die jeder Orientalis sofort kennt, da steht der Thron des Regenten und der ist umgeben, man hat ja keine Bänke und Stühle, bis heute noch nicht weit hin im Orient, da liegt der Teppich. Und ich sitze auf dem Teppich. Und der, der das Sagen hat, der sitzt auf dem Thron. Demut ist eine Ortsangabe. Der, der auf dem Teppich sitzt. Wir sitzen vor Gott auf dem Teppich. Das ist unsere Stellung. Wir sind unter ihm. Der Satan wollte ja diese Stellung aufheben. Was sagt er deshalb? Ihr werdet sein wie Gott, lasst euch das doch nicht gefallen. Auf dem Teppich sitzen bleiben, unter ihm, macht selber. Setzt euch selber auf den Thron. Ihr werdet sein wie Gott. Demut heißt, ich anerkenne das und nehme meine Stellung an. Ich sitze vor Gottes Thron, auf dem Teppich. Der Petrus sagt es gleich, ganz praktisch, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Demutsübung, die geht ganz gegen die Natur, gell? ganz gegen die Natur. Die Jüngeren sollen sich unterordnen, auf den Teppich sitzen, der Ältere steht drüber. Stimmt es? Was denkt ihr? Das lassen sich die Jungen meistens nicht gefallen. Sie nehmen diese Ortsangabe in der Regel nicht an. Da steckt in uns Menschen was ganz anderes drin. Warum aber? Was ist das, was der Ältere dem Jüngeren voraus hat? Erfahrung. Ist das was Wichtiges? Ja? Manche Jüngere sagen, wir seien verkalkt, das sei unsere Erfahrung. Nicht mehr flexibel. Was ist denn der Begriff Erfahrung? Was steckt da dahinter? Was ist das positive Gut an Erfahrung? Wir haben als Ältere viel mehr erlebt und sehen deshalb auch können sagen, wie das oder jenes ausgeht. Wir haben auch aus Fehlern gelernt. Erfahrung, die Summe der gemachten Dummheiten, ist eine gute Zusammenfassung. Aber auch sehr Positives trotzdem. Dabei, wir haben ausprobiert und gelernt, das und das geht so und so. Also der Jüngere würde schon gut daran tun, das anzuerkennen. Was gehört noch dazu? Warum Jüngere sehr wohl auf Ältere hören könnten und sie sich zum Vorbild nehmen. Außer der Erfahrung. Lebensweisheit ist nochmal ein ganz anderer Begriff. Dass ich im Lauf des Lebens gelernt habe, auf was es ankommt, was durchträgt, was Fundament ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Auch dass Ältere ja viele Strecken auch durchlaufen haben, die schwer sind, die schwer waren und trotzdem durchgekommen sind und wie sie durchgekommen sind. Bis hin zu dem, was ältere, gereifte Christen für sich erfahren, eingesehen, gelebt, ausprobiert, vertieft haben. Demut, den anderen anerkennen, dass er mehr hat. Was? Die ist mehrere Male in der Bibel gesagt. Es gehört zwar zur Entwicklung eines jungen Menschen, dass er ab einer bestimmten Alter den Vater nicht mehr als den Alleskönner ansieht. Das gehört dazu. Aber es bleibt doch das, dass der Jüngere und der Ältere in einem Verhältnis zusammengehören, wo der Jüngere lernen kann vom Älteren. Wenn das nicht mehr stimmt, geht eine Gesellschaft quer. Dann geht sie quer, wenn das nicht mehr stimmt. Da merken wir Demut, unter jemand sein. Das ist gar nicht nur, ich sag's mal so, eine christliche Tugend, sondern ist eine Lebensnotwendigkeit. Eine Lebensnotwendigkeit, damit wirklich Leben überhaupt gelingen kann. Am Anfang ist das ja sehr deutlich. Die kleinen Kinder, so bis zum Alter von 6 Jahren, wie lernen die denn leben? Durch Beispiel sehen. Durch Beispiel sehen. Die machen weithin nach. Ein Kind, das nie jemand hat gehen sehen, wird so schnell nicht gehen. sondern kleines Kind erlebt das ja ganz direkt, alle um mich herum gehen. Und es sieht es und so lernt es selber und bekommt den Wunsch und lernt laufen bis hin zum Sprechen. Alle diese Lebensregungen sieht ein Kind und versucht es nachzumachen und macht es nach. Deshalb vererben wir auch unsere Untugenden so schnell. Die vererben wir ganz schnell, das heißt, es ist gar nicht vererben, sondern das sehen die. Das sehen die an uns, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Sie sehen es an uns. Demut. Jetzt sagt der Apostel sehr deutlich, alle miteinander haltet fest an der Demut. Eigentlich steht hier ganz wörtlich, füreinander legt die Demut an. Anlegen. Es gibt einen Vorgang, einen Bericht von Jesus, wo das ganz wörtlich geschieht, wo Jesus Demut anlegt. Johannes 13. Und er legte sein Gewand ab und zog sich den Schutz an. Demut ist also die Diensthaltung füreinander. Ich will dem anderen dienen, ihm helfen. Das ist gar nicht, noch einmal, keine Geisteshaltung bei mir zunächst, sondern eine Ortsangabe. Ich bin für den anderen da und helfe ihm. Wie geschieht es heute, dass wir, jetzt sind wir im Umkreis der christlichen Gemeinde, zunächst einander dienen? Wo kann man das? Ich würde es, bitte? Zum Beispiel ganz praktisch die Nachbarschaftshilfe. Ich würde als ersten Obersatz sagen, wer in der Demut lebt, für den anderen da ist, der hat für den anderen Zeit. Das ist der erste Satz. An dem werde ich erkannt, dass wir füreinander Zeit haben. Das ist heute selten geworden. Ganz selten. Das ist der häufigste Satz, den wir als Ausrede benutzen, ist auch die häufigste Lüge, ich habe keine Zeit. Der Satz stimmt nämlich nicht. Der muss ganz wörtlich heißen, wenn wir ehrlich sagen würden, ich habe kein Interesse. Denn für was ich Zeit habe, für was ich Interesse habe, für das nehme ich mir Zeit. Nur diese kurze Beispiel ist mir unvergesslich, wie das Mädchen zu seinem Vater kommt und sagt, Papa, ich möchte gerne ein Mercedes sein. Und der fällt entsetzt, du spinnst, was, du möchtest ein Mercedes sein? Sie darf sagen können, VW Golf oder ein Opel, ist egal welche Marke. Und dann fragt er, ja, wieso das? Dann hat sie gesagt, ich bin heute Morgen zu dir gekommen und habe gesagt, geh mit mir heute dorthin, ich möchte auf die Eisbahn und du hast gesagt, ich habe keine Zeit und hast dein Auto gewaschen. Ich habe dich mittags nochmal gefragt. Dann hast du gesagt, ich habe keine Zeit, da warst du immer noch mit Mercedes beschäftigt. Und am Spätmittag auch noch. Wenn ich ein Mercedes wäre, hätt's für mich Zeit. Da erkennt man sehr viel in unserem Leben. An unserer grundsätzlichen Lebensbewegung, für was ich Zeit habe. Da liegen nämlich meine entscheidenden Interessen. Da liegen meine Bindungen. Da liegen meine Schwerpunkte. Für was nimmst du dir Zeit? Es ist ein sehr rares Gut, sich für andere Menschen wirklich Zeit nehmen. Und das heißt auch zum Beispiel in der Praxis zuhören können. Zuhören können jemand anders. Zeit haben. Dass wir Zeit haben in unserer Gesellschaft heute für unsere Kinder. Das sind ganz einfache, sichtbare Zusammenhänge. Sind auch oft schlimme Zusammenhänge. Frauen, die sich Zeit nehmen für ihre Kinder, die sogenannten Aussteiger aus der Arbeitswelt, die sind in unserer Gesellschaft nicht sehr angesehen. Das wird auch nicht honoriert. Wie habe ich kürzlich gelesen, eine Frau, die mit diesem Babyjahr, das ist ja immerhin eingeführt, dass das auf die Rente angerechnet wird, die Mindestrente bekommen will, muss 24 Kinder zur Welt bringen. Auch ein bisschen viel. Aber das ist eine ganz, ganz wesentliche Grundstruktur eines gesunden Aufwachsens von Kindern, dass jemand da ist, der für sie Zeit hat. Übrigens gilt das nicht nur für die Frauen, das gilt auch für die Männer. Das gilt auch für die Männer. Wir sagen am häufigsten, ich habe keine Zeit, weil wir können dann uns entschuldigen mit dem Geschäft und was wir alles haben. Ob uns unsere Kinder wirklich lieb und wert sind, zeigt sich an dem, ob wir uns Zeit nehmen. Ob uns das sie wichtig sind. Dienst füreinander. Das beginnt tatsächlich in der Familie. 90% aller Ehekrisen und aller Schwierigkeiten in einer Ehe wären zu lösen, würden erst gar nicht auftreten, wenn die zwei eine Stunde in der Woche sich Zeit nehmen würden, ohne Ablenkung miteinander zu reden. Ein ganz einfacher Grundsatz. Die meisten, die allermeisten Eheschwierigkeiten entstehen aus dem, dass man sich füreinander keine Zeit nimmt. Und es ist keine Zeit zusammen, wenn wir zusammen abends von 8 Uhr bis 11 Uhr auf dem Sofa hocken und Fernsehen glotzen, Wetten, das oder so. Das ist zwar amüsant, aber das ist keine Zeit füreinander, sondern Zeit füreinander haben heißt, einander in die Augen sehen und reden, miteinander reden. Das sind ganz einfache Grundtatsachen. Muss ich mir selber immer wieder sagen, gell? Ich sage das nicht nur hinaus, sondern das ist so, es ist so. Man glaubt es gar nicht, wie eine Gemeinschaft, die langsam aber sicher zu versinken droht im Strudel des Alltäglichen, wo uns einem alles so gewohnt wird, wie das wieder quellfrisch lebendig wird, wenn man das sich vornimmt und einmal zunächst richtig praktiziert, eine Stunde ohne Ablenkung miteinander zu reden über das, was uns wirklich bewegt. Die erste Erfahrung, die man macht, ist, dass man gar nicht mehr reden kann. Probiert es einmal aus, da kriegt man kaum einen Satz für dich, dann fällt einem der andere schon in den Satz, man kann gar nicht mehr zuhören. Da muss man sich Regeln aufstellen, ist eine gute Regel. Der andere darf so lang reden, bis er fertig ist. Und obwohl mir hockt es da vorne. Und ich hätte tausend und ein gute Gründe, um jetzt sofort zu sagen, nein, ich bin verpflichtet zuzuhören. Die Demut, die den anderen ausreden lässt, den anderen ausreden lässt, ist eine Lebensweise. Demut ist eine Lebensweise, die in allem, wie ich bin, was ich tue und was ich sage, dem anderen zu verstehen gibt, ich bin für dich da. einige Szenen aus dem Leben Jesu. Wo gibt er das anderen ganz eindeutig zu verstehen, obwohl er 10-mal sagen könnte, ich habe keine Zeit? Viel Wichtigeres vor. Ich bin für dich da. Wo ist das? Das war nicht in Bethanien, sondern an der Stadtmauer von? Wo? Jericho. Das war gewiss, da gingen viele hundert Leute mit Jesus. Und es war sein letzter Weg hinauf nach Jerusalem. Alles ist da in höchster Spannung gewesen. Und da ruft so ein Bettler an der Mauer: Jesus, erbarme dich meiner. Er sagt nicht einmal, heile mich, sondern erbarme dich meiner, ganz wörtlich, beug dich herunter, nimm doch einmal zur Kenntnis, da hock ich und alle trappeln an mir vorüber und niemand kümmert sich auch nur im Geringsten um mich. Und dann heißt es, und die, die mit Jesus waren, die fuhren den an, schweig, Hals, Maul, ist viel, viel Wichtigeres jetzt. Und Jesus bleibt stehen und sagt, bringt ihn her. Und dann macht er das auch nicht ruckzuck und sagt, du, ich bin gerade auf dem Weg zur Heilsvollendung, es pressiert ganz arg, ist ungeheuer wichtig, sei sehend, auf Wiedersehen. So, was macht er mit diesem Blinden? Was macht er mit dem? Er redet mit ihm, der beginnt ein Gespräch mit ihm und erkundigt sich nach ihm. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das heißt, er nimmt ihn ganz bewusst wahr und dann vollzieht er an ihm die Heilung. Er gibt ihm zu verstehen, ich bin ganz für dich da. Eine andere Szene aus dem Leben Jesu.
Als die Kinder gebracht werden.
Wieder, er hat keine Zeit, jetzt ist bei ihm anderes dran, der Meister ist erschöpft, der muss ruhen, der muss Kraft tanken für die nächste Großpredigt. Da stören Kinder nur. Und Jesus nimmt sie ganz bewusst wahr, lasse die Kinder zu mir kommen. Und er macht auch das nicht im Schnellverfahren ab. Alle aufstellen in Zweierreihen, der Herr segne euch, auf Wiedersehen. Sondern er nahm sie auf den Arm, er herzte sie und segnete sie. Er kann nicht mehr als eines einmal auf den Arm nehmen. Da hat er sich Zeit genommen und hat in dem Augenblick signalisiert, ich bin ganz für euch da jetzt. Egal, was sonst ist. Das ist ganz wichtig bei uns, dass wir dem anderen in der Begegnung zu verstehen geben, ich bin ganz für dich da. Genauso wichtig ist aber auch, dass ich sage, jetzt im Augenblick ist das nicht möglich. Ich kann auch nichts so tun, ja, na komm halt schön, dann machen wir das. Sondern sich auf den anderen ganz einlassen. Demut ist eine ganz wichtige Grundaussage. Gibt dem anderen meine Zeit und macht ihm klar, ich bin ganz für dich da. So auch bei den 10 Aussätzigen. Mir ist eine Stelle, die war am Sonntag, Predigtext, besonders wichtig. Wie Jesus sich ganz konzentriert auf einen, auf den Petrus. In diesem Gespräch, da war das Abendmahl schon vorbei und nun ist der Petrus da. Was sagt der Petrus zu ihm? Ich bin bereit, mit dir sogar in den Tod zu gehen. Der Petrus bringt den ganzen Einsatz. Und jetzt bügelt ihn Jesus nicht ab, sondern er nimmt sich ganz viel Zeit für den Petrus. Er sagt zu ihm das erste Wort, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Denn der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Da macht er dem Petrus etwas klar. Er zeigt dem Petrus, dass der Satan rechtmäßig einen Anspruch an uns hat. Rechtmäßig einen Anspruch. Und dass wir, ohne dass das Jesus für uns eintritt, ohne dass er in unserem Leben für uns spricht, dass wir da nicht sind, auch nicht geistlich. Wir sagen immer so schnell, mein Glaube. Es ist gar nicht mein Glaube in dem Sinn, sondern der mir geschenkte Glaube, der mir ermöglichte Glaube, weil Jesus für mich eintritt. Und dann macht er ihn sogar darauf aufmerksam und sagt ihm das ganz deutlich voraus. Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er lässt ihn nicht los. Und er nimmt sich noch einmal unendlich viel Zeit für Petrus. Wann? Dort am See Genezareth. Als er ihm die Frage dann stellt, hast du mich lieb? Demut nimmt den anderen ganz ernst, selbst in seinen, ich sag's einmal, Unarten. Unarten. Und versucht ihn auch gar nicht jetzt zu manipulieren, zu bewegen, sondern Jesus geht den Weg mit dem Petrus mit, bis hin an den See Genezareth. Dann, das ist Demut. Was Demut nicht ist. Demut ist nicht, dass ich ständig rumlaufe und den Kopf hänge und sage, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, entschuldige, dass mich's gibt. Das ist nicht Demut, sondern das nennt man zu Recht Minderwertigkeitskomplex. Jetzt sage ich mal ein bisschen zugespitzten Satz. Mit unseren Minderwertigkeitskomplexen machen wir unserem Schöpfer Schande. Machen wir ihm Schande. Denn das heißt ja nichts anderes, er hat was Untaugliches geschaffen. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts. Deshalb sagt Jesus sehr bewusst, wenn er das zusammenfasst, du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das ist das erste Gebot, das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben. Jetzt, wie dich selbst. Normalerweise sagt man, die Selbstliebe sei die ausgeprägteste Liebe. Das stimmt aber nicht. Vieles, vieles an Verbiegungen in unserem Leben kommt von dem her, dass wir zu uns selber nicht Ja sagen können. Vieles. Selbstliebe. Wo hat es seine Wurzel? Warum kann ich mich selber lieben?
Weil ich weiß, dass Gott mich liebt.
Ist schon sehr fromm gesagt, oder? Ich tät nur vorher ansetzen. Da sind wir schon am Schluss. Ich möchte gerne einen Anfang. Weil wenn ich weiß, dass Gott selbst mich liebt, dann kann ich immer noch nicht sagen, er liebt mich auch mit meinem Beichle, oder? Das setzt noch in einer anderen Sphäre an. Schlagen wir mal auf, den Vers müssen wir, das müssen wir auswendig kennen. Das ist einer der Grundstellen für die Selbstliebe. Psalm 139, Abvers 13. Jetzt geht es um das, dass ich mich selber lieben kann, dass ich selber zu mir Ja sagen kann. Psalm 139, ab Vers 13 bis Vers 16. Jetzt. Wer liest?
Und in der Erde. Da deine Augen seien nicht dein und unbereitet waren, alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, werden sollten als derselben kleiner Baum.
Also, da liegt die Basis, da liegt die Grundlage für das, dass ich selber Ja zu mir sagen kann. Du hast meine Nieren bereitet. Das ist die alttestamentliche Sprache, wo der Sitz des Lebens ist, die Nieren. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Gott ist eigentlich der Urheber, der Schöpfer. Er hat mich gemacht. Und jetzt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wir, jeder einzelne von uns, sind Gottes originales Geschöpf. Darum darf ich Ja zu mir sagen. Das ist die Grundlage. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Es gibt schöne Filme, die in diesem, wie heißt das Projekt, ich habe es im Hensler Verlag mal gesehen, da wird zum Beispiel das wunderbare Zusammenspiel einiger Körperfunktionen oder allein von unserem Körper überhaupt mal im Detail gezeigt. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wie Gott uns bereitet hat. Wir sind ein Kunstwerk, das steht schon auf der ersten Seite der Bibel. Luther übersetzt so ganz direkt und ohne Schnörkel, und Gott schuf den Menschen. Da heißt es eigentlich ganz wörtlich, bildete ihn als Kunstwerk. Als Kunstwerk. Dass wir Ja zu uns selber sagen, wir sind ein originales Kunstwerk Gottes. Jeder von uns. Mit dem allem, wie wir sind, mit unserem Körper zunächst einmal. Eine ungeheuer komplizierte Maschinerie, wenn man es ganz technisch beschreiben will, unser Körper. Was da alles zusammenspielt und wie das zusammenspielt und wie das ineinander greift und was da an Möglichkeiten, an Gaben und Begabungen drin liegen, das ist phänomenal. Das ist phänomenal. Das ist besser als jede Weltraumstation. So wie wir gemacht sind, wie Gott uns gemacht hat. Und ich sage jetzt einmal ganz bewusst dazu, unser Körper, da gehört mit unserer Geschlechtlichkeit dazu. Viele Menschen, viele frommen Leute, viele Pietisten kriegen hier einen Knacks, dass sie denken, ha, ich bin schon einigermaßen in Ordnung, aber das ist ja ein bisschen komisch. Ist gar nicht komisch. So hat uns Gott gemacht. Man muss die Bibel ganz direkt so nehmen, wie es da steht. Dieses ganz große, herrliche Geschenk der Geschlechtlichkeit, was er in unser Leben gelegt hat. Ist nicht so, wie die Hörner sagen, dass die Geschlechtlichkeit kommt erst nach dem Fall. Das ist nicht so ganz biblisch. Sondern das gehört zur originalen Ausstattung, wie uns Gott gemacht hat. Du hast mich wunderbar bereitet. Da liegen nun viele Dinge drin, wo ich sage, jawohl, so bin ich und so hat er mich gemacht und ich kann nur staunen drüber und Danke dafür sagen. Weil wir pfuschen na schon ein bisschen an dem rum. Wenn man ständig Schnitzel packt, dann wird man halt ein bisschen dicker. Aber da kann man auch gelassene Haltung dagegen nehmen. Wenn meine Kinder, ich habe schon mal gesagt, wenn die sagen, Papa, jetzt hast du aber schon wieder ein Beicheln, dann sage ich, es ist schon wieder 2 Kilometer zum Liebhaben. Wunderbar gemacht bin. Ist ja auch Reserve für Notfälle. Ich habe das jetzt in den 5 Wochen in Indien dringlich gebraucht. Hatte ich schwor, wenn du bloß Reis zum Essen kriegst, ständig, dann zuerst ein bisschen vom Fett. Aber wollen wir das mal so ernsthaft sagen? wo ich selber zu meinem Körper nicht Ja sagen kann, da wird meine Seele krank. Da wird meine Seele krank. Da gehört natürlich dazu, so deutlich schreibt es auch der Paulus, pflegt den Leib, pflegt ihn. Allerdings setzt er eine Grenze doch nicht so, dass er dem Leib verfallt. Das kann man natürlich auch übertreiben, da muss nicht jeden Tag ins Bodybuilding-Studio. Das sieht ja auch nicht mehr schön aus. So riesen Bolle überall. So hat uns der Herr nicht wollen. Ist übertrieben. Aber Ja sagen zu mir selber, die Selbstliebe. Ja sagen auch zu meinen Gaben. Wenn ich sage, bin ich sie, kann ich sie, hab nichts. Ich mache Gott Schande. Er hat in jedem von uns auch ganz bestimmte Begabungen hineingelegt. Natürliche Gaben, die mit unserer Art, mit unserem Körper, mit unserer Geisteskraft, mit unseren seelischen Kräften zusammenhängen. Die muss man entwickeln, entfalten, erkennen. Und, das kommt dazu, das Zweite, er gibt uns auch geistliche Gaben. Man ist leichter, wenn ich jetzt fragen würde, wenn jeder soll mal geschwind sagen, was er für Begabungen hat. Da würde doch jedem was einfallen, oder? Wer ist mathematisch begabt? Der soll mal stricken. Niemand. Er ist ein Feigling. Wer ist mathematisch begabt? Jawohl, Frau Wittmann. Dort, was hast du in Mathe? Ah, da streckt er so zaghaft. Wer ist musisch begabt? Hey, einige. Sind aber von denen, die jetzt da sind, haben jetzt erst 6 oder 7 gestreckt. Was sind die anderen für Gaben? Was gibt's noch für? Bitte? Wer kann gut stricken? Handarbeitlich. Wer ist handwerklich begabt? Ah, da sind schon einige. Die Frauen trauen sich nicht. Ah, dass wir uns das klar machen, wir haben Gaben. Wir sind begabt. Schwieriger wird schon, wenn ich frage, was hast du denn für eine geistliche Gabe? Da trauen wir uns ganz schwer. Trauen wir uns ganz schwer. Dabei gilt es biblisch tatsächlich, der Geist teilt einem jeden Gaben zu. Ich frage jetzt lieber nicht. Schwerer eigenes Thema. Aber das zu sagen, zu erkennen, das gehört zu einem gegründeten Glauben dazu, ich habe diese Gabe durch den Geist Gottes. Nehmen Sie es doch bitte als Hausaufgabe mit, heute Abend nochmal hinzusitzen und zu überlegen, das aufzuschreiben, was habe ich für eine geistliche Gabe? Und wenn da gar nichts einfällt, das ist letz. Geistlich letz. Ja sagen zu sich selber, geschaffen von ihm, begabt von ihm. Jetzt kommen wir zu dem geliebt von ihm. Geliebt von ihm. Deshalb gerettet von ihm. Ich bin ein Kind Gottes und schließlich gebraucht von ihm. Jetzt auch was ganz Wichtiges. Ich kann Ja sagen zu mir selber, weil ich von Jesus gebraucht werde in dem oder dem Dienst. Das ist wichtig. Nochmal, wer zu sich selbst nicht Ja sagen kann, der verbreitet um sich eine ständige Atmosphäre des Nein. Das spürt man in allen Bereichen. in allen Bereichen. Demut. Jetzt die andere menschliche Haltung. Den Hochmütigen widersteht er, den Hochmütigen. Über andere sich erheben, übertrumpfen, sich groß machen, sich besser vorkommen. Nehmen wir ein paar biblische Beispiele. Wo tritt dieser Hochmut zum ersten Mal auf? Bitte? Oh, schon lang vor den Pharisäern. Schon lang vor dem Lamech. Beim Adam schon, als Gott ihn fragt, warum hast du das getan? Da stellt sich der Adam sofort über seine Frau. Die Frau, die du mir zugesellt hast. Ich bin der Bessere. Die ist schuldig. Das ist Hochmut. Dann das nächste, wo das seine ganze große Gruppe ergreift, dieser Hochmut. Lasst uns einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reiche. Hochmut, der einen jungen Mann, eine ganze Familie, eine ganze Sippe ins tiefe Unglück stürzt. Wen meine jetzt? Der Josef, wie er sich vor seine Brüder hinstellt und sagt, ich hatte einen Traum. Wie ging denn der? Was hat er denn für einen Kitt? Er war was? Er war die Sonne und alle Sterne und alles beugten sich vor ihm. Dann hat er es gleich nochmal denen eingerieben, seine Brüder. Der zweite Traum, nämlich die Garben, und denen sich alle vor ihm verneigt. Ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was der Josef hier erzählt, war nicht gesponnen. Das war wirklich Gottes Sicht für ihn. Aber der Josef nützt es als Hochmut aus. Wo hört denn der Hochmut des Josef auf? Er muss schwere Lektionen durchmachen, bis Gott ihm zeigt, was Demut ist, bis er bereit ist, nicht mehr auf dem Teppich zu sitzen, sondern auf dem Thron. Er muss schuldlos ins Gefängnis. Das sind schwere Wege für den Josef. Und lange Jahre, wo er zubereitet wird, bis jemand wirklich, und jetzt meine ich das geistlich, bis jemand wirklich Vollmacht ertragen kann, braucht schwere Wege. Die sind Lektionen, die sind nicht einfach. Eine lange Erziehung. Ein anderer, der als einer der größten Israels gilt, eine lange Erziehung, wenn meine jetzt? Der Mose zunächst, erzogen in allen Künsten der Ägypter, vorbereitet auf dem Thron zu sitzen, bestimmen, Macht zu haben und mit eurem Faustschlag haut er so Ägypterle um. Und meinen, damit seien die Probleme gelöst. Und jetzt kommen für ihn 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre. Man kann es an jedem einzelnen vollmächtigen Gotteszeugen immer wieder beobachten. Gott widersteht dem Hochmütigen, eigentlich dem, der selbst in der Hand haben will. Der David, 14 Jahre lang gejagter Flüchtling. Jeder Einzelne, wundere dich nicht ganz persönlich, dass Jesus mit dir gezielt schwere Wege geht. Er will dich dadurch zubereiten. Er will dich vollmächtig machen dadurch. Und Paulus, Die menschliche, die normale menschliche Haltung ist, ich bin hochmütig. Jetzt nicht im moralischen Sinn, sondern ich habe starken Mut. Mensch, ich kann beim ausreißen. Nächster Augenblick liegst du auf der Nase. Dann weißt du wieder, wer wirklich Lebenskraft gibt. Wer wirklich Lebenskraft gibt. Gott widersteht, er stellt sich dagegen. Das ist Demut. Ich erwarte alles von ihm. Alles. Lesen wir dazu zum Abschluss Jakobus 4. Das ist ein schönes Wort, das könnte man auch, die meisten kennen das sicher auswendig. Was steht in der Jakobus 4, 13 folgende? Haben wir schon oft gebraucht. So der Herr will und wir leben. Jetzt kommt die Haltung, die Ortsanweisung der Demut. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dazu bringen, Handel treiben, Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Deswegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Das ist Demut. Ich weiß, ich verdanke alles ihm, ich bin in allem auf ihn angewiesen. Ich sage es mal in dem Sprichwort, auf dem Teppich bleiben. Das ist Demut. Ich bleibe auf dem Teppich und weiß nicht, ich sitze auf dem Thron. So, jetzt machen wir eine Pause. Unsere zweite Frage wird noch heißen, was sind Sorgen? Jetzt haben wir also den ersten biblischen Zentralbegriff von diesem Abschnitt, Demut. Demut heißt, ich bin mir meiner Stellung bewusst, ich lebe unter Gott. Positiv, ich kann alles und jedes von ihm erwarten. Wer so lebt, der hat tatsächlich im Tiefsten keine Sorgen mehr. Denn er hat einen, der ihn versorgt. Und deshalb schließt der Apostel das so eng zusammen. Deshalb, wer in dieser Demut, in dieser Abhängigkeit, in diesem Wissen, er ist der, der für mein Leben eintritt, leben kann, kann seine Sorgen wegwerfen. Was sind Sorgen? Das griechische Wort kann man übersetzen, ganz allgemein Kopfdrehungen. Ist für mich ein wunderschöner Begriff. Sorgen sind Kopfdrehungen, das geht da oben rund. Und jetzt kann man auch schön unterscheiden. Es gibt rechte Sorgen und es gibt falsche Sorgen. Nämlich alles, was von der Kopfdrehung in die Hand gehen kann, das sind rechte Sorgen. Das ist ja meine Sache. Da beginnt ja im Kopf mein Planen, mein Überlegen. Und was ich dann, ich sage mal ganz einfach, mit den Händen beheben lässt, das sind rechte Sorgen, weil die sind dann weg. Die bleiben ja nicht dauernd. Die Kopfdrehungen, die mit den Händen sich beheben lassen. Was sind rechte Sorgen? Erstens. Die jeder hat und die er auch haben soll. Bitte? Sorgen der Nahrung, da bin ich schon vorsichtiger, weil der Heiland sagt was anderes. Aber zunächst mal sind es rechte Sorgen, wenn die Hausfrau überlegt und sagt, was koche ich heute, was koche ich morgen? Sie muss nicht drüber nachdenken, was koche ich am 20. Mai 2006. Das wäre ein bisschen gesponnen. Aber zumindest diese normale Vorsorge, soweit ich's kann, was koche ich? Das sind rechte Sorgen, weil das kann in die Hand gehen. Das kann ich kochen. Das hat mich einmal tief beeindruckt, als ich damals in der damaligen Sowjetunion war, in Kasachstan. Und wir waren da bei einem Missionar im Haus und daneben war so eine große Kasachenrundsiedlung und die haben die ganze Nacht gefestet. Dann habe ich gefragt, was ist denn aber los für ein Fest? Dann hat er gesagt, das ist eigentlich gar kein Fest, sondern die haben eine Sau gemästet und jetzt geschlachtet. Und jetzt essen die, bis sie schier platzen. Und dann ist nichts mehr da. Und dann kommen sie zu ihnen und sagen, wir sind so hungrig. Das ist keine gute Vorsorge. Gell? Sollen die Hälfte von der Sau einsalzen, dann haben sie noch was. Also rechte Vorsorge, soweit ich das beheben kann. Da gehört zum Beispiel das Sparen dazu. Das soll man auch. Da hat die Bibel überhaupt nichts dagegen. Allerdings, das Sparen kann leicht zur Falle werden. Jesus redet einmal sehr deutlich vom Betrug des Reichtums. Das ist ein Dreifacher. Was ist das für ein Betrug? Der Reichtum. Er spiegelt mir vor, ich hätte jetzt Sicherheit. Wie sagt der reiche Kornbauer? Nun, liebe Seele, iss und trink und habe gute Ruhe. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Du hast einen Vorrat auf viele Jahre. Du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist der Betrug des Reichtums, ich sei gesichert. Die zweite Form des Betrugs des Reichtums. Weil alle natürlich vor einem Reichen Respekt haben, denke ich, ich sei etwas. Die meinen aber gar nicht mich, die meinen mein Geld. Die meinen mein Geld. Und das dritte, der größte Betrug des Reichtums überhaupt, Geiz. Man hängt sein Herz dran. Einfacher gesagt, ich denke, ich könnte jetzt alles haben. Und es gibt so unendlich viel, das gar nicht käuflich ist. Mit nichts. So Betrug des Reichtums. Ich sei gesichert, ich sei etwas, ich könnte alles haben. Rechte Sorgen. Da gehört zum Beispiel, das Wort habe ich schon gehört jetzt gerade, Fürsorge dazu. Dies rechte Sorgen. Für wen kann ich Fürsorge tun? Eltern für ihre Kinder zunächst einmal. Fürsorge. Ich tue etwas, was der andere nicht tun kann. Gell, alles was, es gibt eine übertriebene Fürsorge, die machen Kinder lebensuntüchtig, muss man aufpassen. Ich kann ihnen nicht alles abnehmen. Ich denke manches Mal, das ist ganz praktisch zu machen, manche Frauen sind zu fürsorglich mit ihren Männern. Da weiß der nicht einmal, was er anziehen soll. Das legte ihm alles nach. Ein Mensch, der soll doch selber sich erziehen, dass er ihn auch noch erzieht. Unser Nachbar, der hat immer ein Werktags- und ein Sonntagsgeldbeutel gehabt. Und seine Frau hat ihm am Samstag der Geldbeutel abgenommen und der Sonntagsgeldbeutel nachgelegt. Ja, das ist der nur ein bisschen zu weit gegangen. Aber auch umgekehrt, ihr Männer, passt auf, dass ihr nicht zu fürsorglich mit euren Frauen umgeht. Ich meine jetzt zum Beispiel den ganzen Bereich der finanziellen Dinge, der Versicherungsdinge. Wie vielen Frauen begegne ich, wenn die Männer dann verstorben sind, die absolut hilflos dastehen? Dass man das gemeinsam macht. Und das gemeinsam macht. Es gibt eine übertriebene Fürsorge, sondern ich soll das ihm abnehmen, das gilt für Kinder, für Ehegatten, überhaupt in der Beziehung zu anderen, was er so nicht kann. Das ist eine gute Fürsorge. Aber eine Frau kann auch schreiben. Und ich kann auch rechnen. Also das muss man nicht alles abnehmen. Es gilt auch für diese Fürsorge, Eine zweite Einschränkung, ich muss mir auch sehr gut überlegen, was nützt dem anderen wirklich. Das setzt unserer Fürsorge Grenzen. Und man muss so ehrlich sein, zu sagen, ich weiß das manchmal gar nicht, ob es ihm jetzt nützt oder nicht nützt. Fürsorge ohne Fürbitte führt oft in die Irre. Oft in die Irre. Und ein dritter Satz zu dieser richtigen Sorge, die ich mit den Händen, mit meinem Sein beheben kann. Ich soll mit dem anderen nicht barmherziger sein, wie es Gott ist. Das ist ein wichtiger Satz. Gerade für Eltern, die wollen ihren Kindern überhaupt alles abnehmen und entschuldigen, alles. Ich kann mit einem anderen nicht barmherziger sein, als es Gott ist. Und wenn er in schwere Wege führt, dann kann ich ihm nicht alles abnehmen. Es geht nicht. Die dritte Art von rechten Sorgen, das ist das Versorgen. Ich soll das meine tun. Was gehört zu dem meinen tun? Das, was mir aufgetragen ist. Was gehört da dazu? Bitte? Ganz am Anfang sagt es der Herr schon.
Deine eigenen Hausgenossen, die versorgt dich schlimmer als ein Heide, schreibt Paulus
einmal. Ja. Und wie versorgt er die eigenen Hausgenossen? Indem er was schafft. Das, komm, wir sind doch Schwabe. Das ist Gottes Gebot, 6 Tage sollst du arbeiten. Bitte? So steht's da. Gell, schon von dem her ist das, was da wieder letzten Sonntag war, ist doch eine heikle Sache. So verkaufsoffene Sonntag. Ich sag, unser Thomas, der schafft ja da auch immer Laden, der ist nach Hause gekommen und gesagt, heute habe ich richtig viel verkauft. Und dann habe ich gesagt, denen hätte ich gesagt, da liegt keine Säge drauf. Das darf er natürlich nicht, ist klar, sonst schmeißen die ihn aus. Aber das ist doch wahr. Wenn die Leute keine Zeit haben und das am Sonntag machen müssen, ist schon schwierig. 6 Tage sollst du arbeiten, aber du sollst auch. Eine ganz wichtige Stelle, Epheser 4, Vers 28. Braucht ihr nicht aufschlagen, die lernen wir miteinander. Die kann jeder Schwab, der Anfang zumindest, ist schon sehr bekannt. Schaffet, dass ihr etwas habet, dass ihr selig werdet. Ist ja wieder zu fromm. Paulus sagt, schaffet, dass ihr etwas habet. Ist ein guter Satz. Bitte? Ja, soweit ist der Satz klasse. Der ist echt schwäbisch. Jetzt geht's aber weiter. Schaffet, dass ihr etwas habet, zu geben dem Bedürftigen. Ist jetzt nicht mehr so schwäbisch. Aber das gehört zu dem Versorgen. Schaffet, dass ihr etwas habet und ich gebe dem Bedürftigen. Der Paulus, der hat auch geschafft. Was war denn der? Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? War wahrscheinlich ein Weberberuf. Da werden diese schweren Zeltplanen gewoben. Das Versorgen. Jetzt eure Frage noch in diesem Bereich. Alle eure Sorgen. Wie ist denn das mit den Versicherungen? Ein Kapitel für sich, gell? Ist ein Versicherungsvertreter da. Der darf jetzt so lange ausgehen. Ja, das ist ja die Frage. Da kann man ja sogenannt ganz viele Sorgen lösen, wenn man Versicherungen hat. Wie haltet ihr mit den Versicherungen? Bitte? Einige haben sie kündigt, das war sicher eine gute Sache. Spart man viel Geld. Also ich denke, wir leben in einem Staat, wo diese Gedanken sich eingeschlichen haben, man kann sich gegen alles und jedes versichern. Man muss bloß immer überlegen, gell, wenn dann der Fall eintritt, dann ist das Unglück schon da. Ist ja auch nicht so schön. Eine von den schwierigsten Versicherungen halte, wenn ihr Lebensversicherung abschließt, da habe ich doch nichts davor. Es ist schon ein bisschen schwierig, aber bitte? Vorsorge für die Angehörige. Also ich sage mal meine persönliche Ansicht. Ich habe alle Versicherungen, die man von Gesetzes wegen haben muss. Autoversicherung brauchen wir. Haftpflicht brauchen wir nicht. Nein? Ich brauche aber eine Krankenversicherung und ich brauche Nein, die brauche ich auch nicht als Pfarrer. Das zahlt ja ihr, ich bin ein bezahlter Theologe. Das ist ja der Vorteil zunächst einmal. Ich muss keine Rentenversicherung haben, weil das habt ihr gesagt, das macht ihr. Da bin ich auch dankbar dafür. Aber man braucht normalerweise eine Autoversicherung, eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung. Nochmal was? Bitte? Pflegeversicherung ist Pflicht, gell? Feuerversicherung muss man auch haben für sein Haus. Also das sind die Grundversicherungen, da sind wir nach Römer 13 dem Staat gehorsam. Die Frage stellt sich mir, was muss man noch drüber maus haben? Eine Höherversicherung im Umkreis der Rentenversicherung bei den teuer werdenden Lebenskosten. Das ist zum Beispiel etwas Vernünftiges. Aber dass wir uns das mal wieder klar machen, da wird es auch ganz praktisch. Da wird es ganz praktisch. Wie viel sichere ich ab und in welchen Bereichen sage ich, da möchte ich wirklich vertrauen, dass der Herr mich auch da ganz praktisch führt. Ich meine, das andere halte ich auch für Käse. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist, aber früher war das so. Ich habe einen Mann kennen, der hat Familie gehabt mit 8 Kindern und hat keine Krankenversicherung abgeschlossen. Die Kinder sind natürlich krank geworden und dann haben halt die Nachbarn, Verwandte und alle zusammen geholfen. Das ist ja auch komisch. So kann ich auch unversichert sein. Wenn ich weiß, die andere schuckert mir es noch, wenn der Fall kommt. Also das gehört zu einer vernünftigen Vorsorge. Sorge. Ich habe das mal so erlebt, ich habe ein Auto-Kit und da haben wir eigentlich gesagt, ha, wir machen die normale Haftpflicht, aber kein Vollkasko. Ich habe dann so im Heimlichen gedacht, ich bin ja ein guter Fahrer. Ja, Pustekuchen, auf jeden Fall hat es betscht. Und ich war schuldig. Und war schon erheblich, da heute ist ja das alles gleich so teuer, hast du Kotfliegel hineindrückt und in der Werkstatt haben sie gesagt, also 7000 Mark. Da habe ich gesagt, ja, no, gut, irgendwie muss ja auch gegangen. Am Abend von dem Tag hat ein sehr guter Freund von mir angerufen und gesagt, du kannst dein Auto in die Werkstatt stellen und die sollen mir noch die Rechnung schicken. War schön, gell? Da habe ich richtig gedankt und habe gesagt, Herr, du sorgst dir auch um so Sachen. Und in der Woche drauf haben wir meine Schwiegerleute besucht. Und dann haben die gefragt, wie, du hättest einen Unfall gehabt, haben wir gehört, was kostet denn das? Und habe ich das halt gesagt, ich habe noch nicht gesagt von meinem Freund. Und wo wir, und wo wir gegangen sind, dann haben die mir einen Scheck gegeben über 7000 Mark. Man hat mich aber ein bisschen gedruckt, dann habe ich gesagt, ist aber Schutz, ich sage, kein Spalter. Also ich habe gerade Plus gemacht mit dem. Das hat mir geholfen. Ja. Aber ernsthaft, dass wir uns überlegen, unsere Sorgen drücken oft auch ein Misstrauen aus. Muss ich wirklich alle meine Absicherungen und Versicherungen haben? Da wird's praktisch. Alles das zweitens sind falsche Sorgen, was ich nicht beheben kann. Wenn ich die bei mir behalte, von denen heißt, die werfet auf ihn. Die gebt ab. Was sind solche falschen Sorgen? Da müssen wir unbedingt einen kurzen Abschnitt lesen. Da müssen wir Jesus selber hören. Matthäus 6, Vers 25. Und da geht es jetzt tatsächlich um falsche Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Und dann am Schluss, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage habe. Schon ein schwieriger Text. Eines der Schlüsselworte heißt, ihr sollt nicht sorgen und sagen. Das heißt, das ist nicht bloß in meinem Kopf, sondern das geht sogar schon in den Mund, es bewegt mich ganz arg. Es konzentriert sich alles darauf. Das ist das Schwierige. Das kann tatsächlich geschehen mit dem Essen und Trinken. Da gibt es eine übertriebene Sorge. Wenn mich das ständig bewegt, und ich habe ja vorher das angedeutet, das kann einem schon zur Sorge werden, dass du da echt überlegst, was kannst du heute noch kaufen, was kannst du noch essen. Was kannst du überhaupt noch auf den Tisch bringen? Da ist ja mit der Nahrungssorge ist zugleich die Gesundheitssorge und das alles verbunden. Und da ist man tatsächlich oft hilflos.
BSE.
Ja?
Beten, Segnen
und Essen. Ja. Gut, ist eine gute Erklärung. Beten, Segnen und Essen. Wir beten doch sehr bewusst vorm Essen. Vater, segne diese Speise. Und jetzt uns zur Kraft und dir zum Preise. Da kann ich mit Danksagung genießen. Habe ich ja schon mal erzählt damals, wo das mit dem Tschernobyl so arg war. Und unser Thomas, das ist ja ein seltsames Kind, der isst so gern Spinat. Und das hat er immer wieder gefragt, warum gibt es denn kein Spinat mehr? Und da ist ja gewarnt, der Spinat, das ist unheimlich verseucht und alles. Und da habe ich ein Wort vom Luther gefunden. Da habe ich zu Wilder gesagt, Wilder, komm, wir kochen Spinat. Der Luther hat gesagt, ich esse, was mir schmeckt und sterbe, wann Gott will. Also das hat unser Spinatessen gut gemacht. Dass man da sich nicht hineinziehen lässt in diese riesigen Ängste. Es ist tatsächlich so, dass ich heute sehr bewusst Gott anrufen darf und anrufen muss, dass er zu unserem Essen seinen Segen gibt. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Ist euch das auch schon mal aufgefallen, der erste Modeschöpfer, wer war denn das? Nicht Eva, so sollte man ja vermuten. Aber der Adam. Ja. Die zwei, die waren in paradiesischer Nacktheit und Unschuld. Und dann heißt, und Gott machte ihnen Röcke von Fellen. Schürze steht eigentlich da. Ja. Also er sorgt von Anfang an für die Kleidung. Er will das geben. Wir leben heute gerade im Bereich der Mode und Kleidung in sehr übersteigerten Erwartungen. Weil da kannst du nicht einfach bloß eine Hose kaufen, sondern das muss eine bestimmte Marke sein. Und unter dem geht's nicht. Und nicht einfach Schuhe, die bequem sind, sondern da gibt es auch Kultmarken. Da gibt man viel, viel Geld aus. Viel, viel Geld. Ich habe das immer erlebt als Bub. Das heißt, da war ich schon ein bisschen älterer Bub. Wir haben erst mit der Konfirmation Anzug gekriegt. Vorher sind wir mit Leible, Strapsen und Wollstrümpf gelaufen. Ja, ihr lacht. Das war so. Im Winter kurze Hose und der Leible und Strapsen, die selbstgestrickte Wollstrümpfe. So bin ich dann nach Stuttgart in Schule, ins Gymnasium. Eine Kameradin dort hat ganz komisch geguckt. Ich habe noch lange meine Eltern überzeugen müssen. Es war das höchste der Gefühle, Knickerbocker gekriegt, dass man die Strümpfe nicht mehr so gesehen hat. Auch ab der Konfirmation Anzug. Und es war immer eine wichtige Sache, wenn so nach 2 Jahren, wenn man ein bisschen rausgewachsen war, der Vater gesagt, du kommst heute nach Stuttgart, wir kaufen heute zusammen einen Anzug. Und dann, er hat schon sein Geschäft gehabt, wo er immer nachgegangen ist. Und das war ruckzuck erledigt. Innerhalb von 10 Minuten, Anzug, Pass, gegangen, zahlt, fort. Und ich hätte noch gern schon immer ein bisschen gestiert und so und guckt und das Sell und jenes, aber bei ihm ging das immer blitzschnell. Und dann habe ich mal zu ihm gesagt, wie machst du das eigentlich? Du findest es immer gleich. Und dann hat er mich angeguckt und dann hat er gesagt, Buh, weißt du, wie lange ich bete dafür, dass mir der richtige Anzug zum erschwinglichen Preis findet? Das war für ihn offensichtlich tagelang ein Gebetsanliegen, weil viel Geld haben wir damals auch mit 6 Kindern nicht gehabt. Und da war das eine Riesenausgabe, ein Anzugkauf. Das ist für uns auch ein Gedanke, ein Kleiderkauf. Gott sorgt auch für unser äußeres Leben. Wir lassen ihm gar keine Chance dazu in der Regel, weil wir alles haben. Für uns ist das schwer nachvollziehbar. Ich lerne das bei den Brüdern und Schwestern in Indien immer wieder staunend. Ich lerne das staunend, in welchem kindlichen Vertrauen sie von Gott das erwarten. Essen, Trinken, Kleidung. Und wie der Herr hilft. Die Älteren unter euch haben das ja in der Kriegs- und Notzeit auch erfahren. Für uns ist es schon schwerer durchzubuchstabieren. Unsere Sorgen, wo wir ständig das im Kopf bewegen, zeigen unser Misstrauen gegen Gott. Und wenn uns diese äußeren Dinge, Essen, Trinken, Kleidung so wichtig werden, Jesus prägt sogar einen eigenen Ausdruck. Er sagt, nach solchem allem trachten die Heiden. Wir kennen Heidenchristen, und Judenchristen. Heidenchristen, das sind solche, die sind Christen geworden aus den, waren früher Heiden. Und Judenchristen, die waren früher Juden. Es gibt eine ganz neue Form von Christen, nämlich Christenheiden. Die leben, die tun so, wie wenn sie Christen wären, aber sie sorgen und sagen wie Heiden. Lassen Sie mal das wieder überlegen für uns selber. Trauen wir bis in die Kleinigkeiten unseres Lebens Gott zu, dass er unser Versorger ist? Trauen wir ihm das zu? Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Wirklich, es wird obendrauf getan werden. Wisst ihr, das so, ich weiß nicht, ob das heute so ist, ich gehe so selten da einkaufen, geniere mich ein bisschen. Wenn ich früher da zum Metzger gekommen bin, habe gesagt, ich möchte gern 200 Gramm Schinkenwurst geschnitten, dann hat die Metzgersfrau da ein ruhiges runtergeschnitten. Und dann hat sie noch gesagt, so, das sind 200 Gramm, hat es gewogen, jetzt tue ich das noch oben drauf, das kann ich nicht mehr verkaufen. Das meint Jesus. Das wird nur kostenlos draufgetan. Wo ich das in meinem Leben wirklich als Entscheidendes sehe, ich möchte für Jesus da sein. Und das andere soll nicht das Zentrum meines Lebens sein. Nicht ständig sorgen und sagen, essen, trinken, kleiden. Wäre mal gut, mir hätte das wieder erleben, obwohl das auch nicht so klasse war. 2. Mose 16, 19, was steht denn da? Was hat der Herr da gemacht? Manna. Und dieses Manna, also da müssen wir mal überlegen, 40 Jahre lang hat keine einzige israelitische Hausfrau überlegen müssen, was koche ich morgen. Es war eine ungeheure Entlastung. Sondern war es Manna da? 40 Jahre lang. Ich denke, sie hat auch nicht überlegen müssen, wie staube ich ab, weil sie war in der Wüste. Also, da war es schön, Hausfrau zu sein. Müsst ihr mal überlegen. 40 Jahre lang. Ich meine, die haben ja auch gemeidert, ständig das Manna, haben sie noch gesagt. Selbst da der Herr einsehen geht, was hat er noch gegeben dazu? Wachteln, Fleisch. Bitte? Aber das war das Versorgen. Und was galt von dem Manna? Nur für einen einzigen Tag. Da war es auch wieder schwierig. Ich glaube, da hat es sicher Hausfrauen gegeben in Israel, die haben gedacht, ja, noch heute haben wir es. Da ist das Manna wieder da. Ja, was koche ich denn, wenn es morgen da ist? Was koche ich denn, wenn es morgen da ist? Kann man auch einen Sandsuppe machen? Es war trotzdem ein Vertrauensgeschehen. Aber das hat Gott ihnen so gelehrt, von Tag zu Tag. Von Tag zu Tag. Und wenn sie gesammelt haben, sodass eigentlich gelangt hätte für die ganze Woche, am nächsten Morgen war es verdorben. Für jeden Tag neu. Ich denke, das ist etwas ganz arg Wichtiges, was wir für uns lernen. Was Jesus hier auch sagt, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage habe. Das ist ein nüchternes Wort, gell? Das Wort, das hier steht, Plage, das heißt eigentlich unter dem, ganz wörtlich, seinen eigenen Mangel. Wir leben jeden Tag unter dem Stich des Vergehens des Bösen. Plage nicht in dem Sinn, dass sie abends im Bett sind und sagen, Mensch, war das wieder eine Plage. Aber unter dieser Überschrift, es war in diesem Tag auch vieles Vergebliches drin. Das ist nicht irgendwie überheblich, wenn ich als Christ nicht mir ständig den Kopf zerbreche über die Zukunft. Leute machen sich krank, Jesus sagt, die Generation am Ende der Zeit wird eine angstkranke Generation sein. Das ist ein ganz wichtiges Wort, Lukas 21, Vers 26. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Die sind noch gar nicht da. Die sind noch gar nicht da. Ich muss nochmal erzählen, soll Schlussbeispiel sein mit dieser Frau. Die kam zu mir völlig vergrämt, sie kennt keine Nacht mehr schlafen. Ich habe gesagt, was ist denn aber? Ja, ihr Tochter hat einen Führerschein. Und jetzt tut sie ständig, hat sie Angst, dass da was passiert. Dann haben wir zusammen überlegt, wie man mit dieser Sorge fertig werden kann. Und ich habe ihr noch drei Vorschläge gemacht. Der erste war, ich würde der Tochter den Autoschlüssel wegnehmen. Weil dann hört die Sorge auf. Dann hat sie gesagt, das kann ich natürlich nicht machen. Jetzt hat sie sich erst das Auto gekauft, ich habe ihr was dazugegeben. Also der Vorschlag war nicht praktikabel. Dann habe ich gesagt, dann fällt mir bloß noch ein, wenn ihr Tochter Auto fährt, steigt sie mit dazu ein. Dann sind sie sofort an Ort und Stelle, wenn ein Unfall passiert ist. Sie sind sofort da, sie können sofort helfen, sofern sie unverletzt bleiben. Sie müssen sich überhaupt nicht mehr sorgen. Fahren sie immer mit, das geht auch nicht. Aber ich gesagt, da bleibt eigentlich bloß das Dritte. Alle eure Sorgen, sagt Jesus, werft sie auf ihn. Spricht es vor ihm aus. So war es ja, möchte ich als Persönliches erzählen mit unserem Thomas. Der hat Radfahren gelernt, ist gefahren wie der Blöde. Und Leute haben gesagt, Mensch, das Kind, das ist unmöglich. Und hat Wildred auch gesagt, was soll man machen? Man kann bloß das Rad wegnehmen, aber das ist ja auch nichts. Habe ich gesagt, also dann beten wir. Und am Sonntag Rogate damals, habe ich das als Predigtbeispiel in Dettinger gehabt, was wir für fromme Leute sind, dass wir jetzt unser Kind Fahrrad fahren lassen und betet fürs. Mittags an dem Sonntag saß er mit einigen im Garten und plötzlich tut es ein Schrei und der Thomas ist in der Auto rein. Der Fuß gebrochen, und zwar gerade der Fuß, er hat ja langwierige Sache gehabt mit diesem Morbus Pertis, wo der Knochen sich zersetzt und war operiert und alles, und jetzt war es der Fuß gebrochen. Großes Unglück. Wir haben erst 2 Jahre später begriffen, was der Herr damit gemacht hat. Weil nach diesen Operationen hat der Arzt gesagt in Stuttgart, ja gut, es ist jetzt soweit in Ordnung, aber der Fuß wird immer kürzer bleiben. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Und durch den Unfall, wo er seinen Fuß gebrochen hat, hat sich da irgendwas verschoben. Und wo wir zu der nächsten Untersuchung kommen sind, wo der Fuß wieder ganz war, noch der Arzt bestaunt und hat gesagt, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Also wir haben sehr vordergründig gebetet, Herr bewahre ihn, dass er mit seinem Fahrrad nicht verunglückt, und der Herr hat ihn draufrauschen lassen und das ist ihm zum Segen geworden. Ist auch ein Beispiel für alle eure Sorgen. Er sorgt für euch. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Das ist keine Theorie, das geht ganz praktisch. Für uns ist das in unserer Überflussgesellschaft so schwer und liegt so weit weg, das auszuprobieren, das zu leben. Wir machen uns dann ganz arg viele Kopfdrehungen und alles Mögliche. Wir bitten dich darum, dass das in unserem Leben immer deutlicher wird durch deinen Geist. Wir sind abhängig von dir. Wir erwarten alles von dir, auch und gerade im Äußeren. Du sagst da, wer kann seinem Leben auch nur eine Sekunde dazu tun? Du erhältst uns. Bitte hilf uns dazu, dass wir das falsche Sorgen aufgeben. Hilf uns auch dazu, dass wir zu uns selber Ja sagen können und dir keine Unehre machen. Danke für dein Wort, das uns ganz persönlich, uns ganz praktisch anredet. Amen.